Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Guten Morgen, ihr Lieben. Markus Dichmann dran für euch. Pfingstmontag. Mit einem Feiertag geht's ganz entspannt in diese Woche. Und wir starten auch entspannt ins Programm. Nämlich mit 2 Stunden guter Musik und dazu einem guten Gespräch mit den Rikas, Band aus Stuttgart. Tag, Jungs.
Hallo. Guten Tag.
Alle 4 am Start, natürlich nur zugeschaltet, das ist ja klar, wir bleiben in Zeiten von Corona beim Social Distancing. Ich mache das jetzt mal wie in der Schule früher. Abfrage per Vorname. Chris.
Bonjour.
Ferdi.
Hallo.
Sascha.
Buonasera.
Und Sam.
Einen wunderschönen guten Tag.
Sehr gut, alle da. Und wir unterhalten uns in diesen nächsten 2 Stunden über alles, was uns so einfällt, über Pfingsten und natürlich aber auch über Musik. Deshalb lasst uns doch mal erst so ein bisschen abtasten. Erste Frage ist, was habt ihr an? Habt ihr euch rausgeputzt, so Jackett und Hemd oder seid ihr noch in Jogginghose?
4 Anzüge.
Sehr gut.
Nee, ich lag gerade noch quasi im Killesberger Höhenpark auf der Wiese, quasi wie Freibad,
schön.
Nur ohne Bad.
Ja.
Genau, deshalb habe ich jetzt noch mein Sommeroutfit an, kurze Hose und Shirt. Und bei den Jungs sieht es eigentlich ähnlich aus. Wobei man sagen muss, hier bei uns im Probekeller hat es gern mal 3-4 Grad weniger als draußen, was aber ganz angenehm ist. Ich glaube, draußen in der Sonne ist jetzt schon gut warm und hier ist angenehm kühl.
Da haben wir jetzt auch schon die Frage geklärt, wo ihr seid, nämlich in eurem Proberaum im Keller. Im Elternhaus von Ferdi, ne?
Richtig.
Da produziert ihr auch eure Mucke, immer noch bei den Eltern im Keller.
Ja, so Demos auf jeden Fall.
Habt ihr den? Nehmt uns da mal so ein bisschen mit, wie sieht der aus?
Also es sieht nicht so typisch aus, wie man es jetzt vielleicht vorstellt. Also wir haben Tageslicht hier drin, es ist schön hell. Und auf der einen Seite ist quasi der Proberaum von dem Zimmer und auf der anderen Seite ist ein Sofa, ein Klavier und quasi unser Computer, wo wir Songs aufnehmen und sowas.
Der Regieraum.
Genau. Der eigene Regieraum.
Bis vor einem Jahr oder hat Ferdi hier noch gewohnt. Und jetzt ist es quasi nur noch unser Studio-Proberaum.
Wir haben ihn erfolgreich rausgeekelt.
Ja, wurde vielleicht auch irgendwann mal Zeit. Ne? Übrigens in einem Vorort von Stuttgart, ne? Dieser Keller samt Proberaum.
Richtig, im Speckgürtel.
Ah ja, sehr schön. So, machen wir weiter. Klamotten haben wir geklärt, Ort haben wir geklärt. Was macht die Frisur?
Ich glaube, alle von uns waren schon länger nicht mehr beim Friseur.
Ja, ich auch. Sieht fürchterlich aus bei mir. Was ist bei euch los?
Naja, bei uns ist ja eh so, dass die Haare gern mal lang sind.
Ja, ihr habt alle ziemlich Matte auf dem Kopf, ne?
Genau. Ja. Wir sind froh, dass wir noch Haare haben. Wir wollen es ausnutzen, solange sie noch da sind.
Richtig. Uns wurde auch mal nahegelegt, dass wir Shampoo-Werbung machen sollten.
Oh, und? Warum habt ihr das nicht gemacht?
Es gab noch keine Antwort.
Hat keiner gefragt, ne? Also wenn jetzt die gängigen Shampoo-Hersteller, wenn Head & Shoulders zuhören, ruft doch mal die Rikas an. Sie haben sehr schöne, lange Haare. Da kann man gute Werbespots mitdrehen.
Rikas, Doping für die Haare.
So, und zu allerletzt macht ihr natürlich vor allem Musik, das ist klar. Und zwar Musik, die jetzt so von der Presse schon mit allen möglichen Stempeln versehen wurden. Ich will euch mal ein paar vorlesen, die ich so rausgesucht habe. Zum Beispiel, gute Laune-Sound, Surf Boys, Strand von Malibu, Funky Disco Falsett und bunter Zeichentrickfilm. Könnt ihr damit was anfangen?
Ja, da ist bestimmt auf jeden Fall einiges zutreffend. Wobei wir, glaube ich, auch gerade zum Album hin nochmal ein bisschen breiter geworden sind und dieser sehr, sehr isoliert sommerliche Sound, vielleicht eher noch so der EP Swabian Samba, die 2018 im Frühjahr erschienen, zuzuordnen ist. Aber genau, das ist auf jeden Fall zutreffend. Könnte man durchaus unter anderem mit diesen Attributen beschreiben.
Ihr seid schon gut gelaunte Typen, ne?
Na, hoffentlich.
Ich finde auf jeden Fall, bunter Zeichentrickfilm passt am besten.
Ja,
das habe ich so auch noch nie gehört.
Finde ich auch irgendwie ganz cool, bunter Zeichentrickfilm. Für eine Band habe ich das auf jeden Fall, glaube ich, auch noch nie gehört. Würde euch also da auch ganz gut zu Gesicht stehen. Und sag mal, Jungs, Rikas oder Rikas, kann man euren Bandnamen eigentlich irgendwie richtig oder falsch aussprechen?
Ja, das Schöne ist tatsächlich, den Namen kann man in sehr, sehr vielen verschiedenen Akzenten irgendwie gut aussprechen. Also auf Deutsch Rikas, auf Englisch Rikas, auf, weiß ich nicht, Spanisch Rikas.
Rikas.
Rikas funktioniert in sehr, sehr vielen verschiedenen Sprachen. Aber deshalb, so ein richtiges Richtig gibt es eigentlich nicht, oder?
Es gibt ein Falsch, finde ich, weil letztens gab es in diesem Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann, wurde unsere Band quasi angesprochen. Wir haben irgendwie über uns geredet und da haben sie uns Rikas genannt.
Ach du Scheiße.
Das, also,
Ach du Scheiße, das ist ja schlimm. Das hätte ich jetzt von denen, hätte ich jetzt von denen auch nicht erwartet, muss ich sagen.
Ja, und vor allem das Peinliche ist für Olli Schulz an der Stelle, dass wir haben ihn sogar schon einmal supported, heißt, er müsste uns eigentlich kennen. Wir haben ihn dann auch nochmal getroffen bei einem Interview in Berlin. Aber ja, scheinbar waren wir nicht erinnerungswürdig genug, deshalb Rikers.
Also bleiben wir mal bei Rikers jetzt beim Bandnamen. Und wenn es darum so geht, was euch so ausmacht, dann würde ich sagen, ist das doch sicher auch euer vierstimmiger Gesang. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass ihr hier vor einer Weile bei uns im Funkhaus ein Konzert gespielt habt. Und die meisten Leute im Publikum, die haben danach irgendwie das so auch jetzt euer ganz spezielles Rikers-Ding ausgemacht, haben das auch ziemlich gefeiert, dass ihr so auf der Bühne alle im Gesang involviert seid. Ich frage mich aber die ganze Zeit, singt ihr eigentlich alle gleich gerne oder muss einer immer genötigt werden zu singen?
Ferdinand wird immer gezwungen.
Aha.
Nee, Quatsch. Das hat sich bei uns einfach wirklich aus genau dem Grund ergeben, weil uns das allen sehr, sehr viel Spaß macht und wir auch alle an unseren Instrumenten individuell Songs schreiben und dann zwangsläufig dazu singen. Und deshalb, ohne dass wir uns je so wirklich bewusst dafür entschieden hätten, ist das dadurch vielleicht zu unserem oder zu einem unserer Merkmale geworden. Und genau, aktuell hält sich das auch nach wie vor sehr, sehr gut. Und
hat schon jemand Ansprüche gestellt, zum Leadsänger aufzusteigen?
Ich glaube, also eher im Gegenteil, oder? Eigentlich so ein bisschen, also keiner möchte das Zepter-Gefühl so an sich reißen, sondern man ist da sehr inklusiv, was eigentlich dem Band-Spirit sehr gut tut.
Das verrät, finde ich, aber auch so ein bisschen so eure musikalische Herkunft oder auf jeden Fall Inspiration, weil so dieser mehrstimmige Gesang, das ist ja schon so ein Ding irgendwie so im Folk und auch in den 60er, 70ern, wo ihr ja eh gerne mal so verortet werdet. Retro-Band wurde da ja auch schon mal so als Stempel durch die Gegend geworfen. Kann aber schon was dran sein, oder?
Ja, voll. Also klar, die Anfänge davon waren ja auch irgendwie, dass wir mehrstimmig gesungen haben. Beatles oder Crosby, Stills, Nash oder sowas.
Mhm.
Für uns war das irgendwie immer so, es gibt keinen, also wir machen ja schon sehr, sehr lange Musik, auch vor Rikers schon, und da gab es auch nie einen Sänger. Deswegen es ist irgendwie, wir sind alle Teil des Prozesses, der, oder es gibt, ich weiß gar nicht,
wo. Also wir möchten am Ende unseres Lebens alle in den Köpfen der Menschheit bleiben und nicht nur einer, der da die Show gemacht hat, sondern wie die Beatles auch, jeder ist ein Charakter, jeder schreibt Songs, jeder ist irgendwie ansehnlich.
Aber bei George Harrison musste aber echt kämpfen, um in Erinnerung zu bleiben, oder?
Na, ich würde sagen, der kriegt eher so die Alternativen ab und die fahren richtig auf den ab.
Die Liebhaber.
Also meine Eltern sind beide George Harrison-Fans.
Ach was, ja? Hat der nicht später hier so Hare Krishna Yoga-Yoga-mäßig irgendwie noch gepunktet?
Ja, wobei ich finde, vieles seiner, also es gibt Solo-Sachen von ihm, die gefallen mir nicht so, aber ich finde viele Sachen fast am stärksten von den quasi Nach-Beatles-Zeiten.
Mhm. Ja. Sehr spiritueller Typ auf jeden Fall, ja.
Die Rikers, große Beatles-Fans auf jeden Fall, das ist aber auch kein Geheimnis. Jetzt sind wir ja total beim mikrokleinen Elefanten im Raum, wie ich so schön sage. Corona, ne? Gibt ja kaum anderes Thema, über das man gerade so gut reden kann. Findet ihr, dass wir in einer postapokalyptischen Zeit sind?
Nein, aber zu Beginn der Pandemie gab es ja Vorstellungen in alle Richtungen und eben auch solche. Und
man muss auf jeden Fall auch sagen, dass unsere Generation sowas, so eine globale Krise in dem Ausmaß auf jeden Fall noch nicht erlebt hat, wie schlimm die jetzt im Endeffekt auch sein mag. Ist das allein irgendwie, dass innereuropäisch Grenzschließungen vorgenommen werden und so weiter, für uns einfach unbekannt und genau deshalb auf jeden Fall was Neues. So.
Wie geht's denn euch so in dieser Zeit? Die Haare werden länger, haben wir ja schon geklärt.
Ja, ich glaube, Uns als Band hat das jetzt natürlich insofern getroffen, dass uns sämtliche Auftritte dieses Jahr und damit verbunden natürlich auch Einnahmen wegbrechen. Wir sind jetzt...
Eine Menge Festivals hättet ihr gespielt diesen Sommer, ne? Die sind natürlich alle jetzt abgesagt.
Genau, ja, das waren auch schon wieder irgendwie 30 Stück, die wir da bisher bestätigt hatten.
Oh wow.
Und wir sind jetzt zum Glück in unserer Existenz als Band nicht bedroht. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Künstlerinnen und Künstlern gerade aussieht. Je nachdem, was man für laufende Kosten natürlich hat. Aber ja, ich meine, sonst ist es halt irgendwie eine ungewohnte Stimmung. Also wie gesagt, keiner von uns hat sowas je erlebt und hat ein bisschen gebraucht, sich darauf einzulassen. Es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Aber ich würde sagen, jetzt, Stand jetzt, sind wir alle gut dran, die Zeit, die einem da jetzt eben wieder frei geworden ist, sehr positiv und kreativ zu nutzen.
Am 1. Mai habe ich hier mit Finn von den Giant Rooks gequatscht. Da war der zum Frühstück zu Gast. Und die Giant Rooks haben bei Instagram so Quarantine-Sessions gemacht. Seid ihr auch noch dazu gekommen, irgendwie zusammen Musik zu machen in dieser Quarantänezeit?
Wir haben einen Song auch in diesem Stil gemacht, aber wir haben es jetzt dann nicht so lang fortgeführt. Ich glaube, wir fanden es dann doch schöner, wieder zusammen einen Raum Musik zu machen, ja. So wie wir jetzt wieder vor 2-3 Wochen damit angefangen haben.
Habt ihr euch denn in der Zwischenzeit aber so als Band auch noch regelmäßig sehen können? Oder habt ihr irgendwie geskypt oder keine Ahnung?
Also es gab eine Zeit, ich glaube die ersten 4-5 Wochen, da haben wir uns wirklich echt gar nicht gesehen, so nachdem es losging.
Oh, wie war das denn? Als Band hängt man doch dann die ganze Zeit eigentlich aufeinander rum, gerade wenn man tourt oder so, und dann plötzlich so kalter Entzug.
Es war auf jeden Fall ein kalter Entzug. Aber es hat auch mal ganz gut getan, weil ich finde, also wir auch als Band, irgendwie man ist immer unterwegs und gibt halt immer so Vollgas. Dann war es sehr ungewohnt, also für mich war es vor allem ungewohnt, auch mal so 3 Nächte am Stück im eigenen Bett zu schlafen. Also das ist wirklich blöd. Aber ich habe auch gemerkt, es ist auch mal ganz schön, auch mal regelmäßig daheim zu schlafen. Das kannte ich jetzt vor allem die letzten 3 Jahre so nicht mehr. Und
ich glaube, wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, uns in unserem jeweiligen Zuhause ein wirkliches Zuhause zu schaffen, das vorher nicht möglich war. Also ich habe, glaube ich, noch nie so ein heimeliges Gefühl in meiner Wohngemeinschaft mit meinen Mitbewohnern gehabt wie in dieser Zeit. Und das sind so kleine positive Sachen.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich ganz schön.
Richtig, also genau solche Sachen. Man hört es ja durchweg, einfach das Zu-sich-Kommen, dieses Entschleunigen, ist halt das maximal Positivste, was man aus dieser Zeit nehmen kann. Und ich glaube, da sind wir auch eher die Typen dafür, als uns täglich darüber zu beschweren, dass wir keine Gigs spielen und so hart betroffen sind. Das ist auch der Geist unserer Band, irgendwie aus allem Schlechten was Optimistisches zu ziehen. Und ich glaube, darauf fokussieren wir uns gerade. Und da werden wir auch wieder beim Thema Selbsthilfegruppe Band.
Und beim knallbunten Zeichentrickfilm auch so ein bisschen, ne?
Richtig, ja. Genau. Das ist, wir sind auch auf jeden Fall wieder froh, dass wir uns 4 in einem Raum haben.
Man muss aber dazu sagen, dass einer von uns hat auch ein bisschen weitergearbeitet in der Zeit. Wir waren nicht alle ganz faul. Der Christian hat sogar im Krankenhaus gearbeitet.
Ach was? Wie kam es dazu?
Ich habe vor einiger Zeit, bevor das mit Rikas so richtig losging, eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Und habe dann jetzt in dieser Zeit, wo eben die Bandtätigkeit so ein bisschen auf Eis gelegt war, in Stuttgart in einem Krankenhaus angefragt, ob man da eben aushelfen könnte. Und die waren dann sehr, sehr dankbar, weil die eben nach Personal, nach medizinisch ausgebildetem Personal gesucht haben, die eben auf diesen Covid-Stationen aushelfen.
Was hast du dann da so gemacht?
Das war im Prinzip die klassische Krankenpflegetätigkeit, also von Patientenaufnahme, Messen, Therapieren, eben die Anordnungen der Ärztinnen und Ärzte ausführen. Genau, der klassische Pflegealltag sozusagen, aber eben unter Isolationsvorkehrungen.
Hat die Band geklatscht, als du das erste Mal wieder in den Proberaum zurückgekommen bist?
Nein, zum Glück nicht.
Zum Glück nicht. Dann hätte ich sie jetzt aufgefordert, das zu tun, aber du bist ein bescheidener Typ, deshalb lassen wir das jetzt. Entschleunigen war ein schönes Stichwort. Wir sind ja an Pfingstmontag, ersten 2 Stunden Grünstreifen heute. Wenn es schon Feiertag ist und eben schon Pfingstmontag und wir die Gelegenheit haben, deshalb heute so zusammenzukommen, möchte ich jetzt mit euch ein bisschen Sonntagsschule machen. Was wird denn eigentlich an Pfingsten gefeiert?
Uff.
Peinlich.
Peinlich. Weißt du, bei uns gibt es eigentlich keinen Urlaub so. Also Ferien oder sowas sind ungefähr nicht existent im Leben eines Musikers.
Das wird jetzt eine super Ausrede, merke ich schon. Ja, ja.
Ich glaube, ihm geht es um den kirchlichen Ursprung des Festes.
Genau, stimmt, so ist es. Ich frage erstmal anders. Könnt ihr was anfangen mit Kirche und Glaube?
Es ist, glaube ich, intern kein ganz einfaches Thema. Ich glaube, wir sind zum Großteil alle christlich. Nein, es gibt keine jetzt irgendwie Widersprüche. Wir sind, glaube ich, alle zum Großteil christlich erzogen worden. Und ohne jetzt irgendwie da groß in die Tiefe gehen zu müssen, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht oder an was es da sonst noch so draußen geben könnte, glaube ich, sind wir einfach generell große Fans von der Offenheit gegenüber allen möglichen Religionen und Glaubensrichtungen oder eben auch nicht, was auch immer da den einzelnen Menschen helfen mag, ist doch das Richtige, solange das irgendwie nicht ausufert in so einen Aufzwängen, was es ja leider oft in der Geschichte schon getan hat. Ich persönlich habe so ein bisschen, ich finde, glaube, was total schön ist, wenn einem das persönlich hilft, ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Exklusivitätsanspruch von vielen Religionen, dass es eigentlich kaum Religionen gibt, die nicht für sich beanspruchen würden, die einzig Richtige zu sein. Und das finde ich ein bisschen schwer. Ob man jetzt an Gott, Allah, Buddha oder das fliegende Spaghetti-Monster glaubt, ist doch eigentlich völlig egal. Wenn es den jeweiligen Personen im Diesseits hilft, dann ist doch damit eigentlich schon alles erreicht.
Aber ich fasse zusammen, ihr wisst nicht, was an Pfingsten gefeiert wird.
Ich nicht, nein.
Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Nee. Ich wusste es mal, aber lange her.
Na, ich wusste es, also wenn ich ehrlich sein soll, auch nicht. Ich habe aber nachgeschaut. Ich könnte es euch sagen, wenn ihr möchtet.
Bitte.
Sehr gerne.
Also an Pfingsten kommt der Heilige Geist auf Petrus und die anderen Apostel, also die Jünger von Jesus, herab, wie so ein Sturm von Flammenzungen, steht dann im Neuen Testament. Und die fangen plötzlich alle an, so in ganz verschiedenen Sprachen zu sprechen und haben so ein Erweckungserlebnis. Und alle drumherum sehen das und verstehen gar nicht, warum sie jetzt einander verstehen, weil sie ja eigentlich verschiedene Sprachen sprechen. Und deshalb lassen sich dann eben, also das ist dieses eine, der Heilige Geist kommt herab. Und das andere ist, weil sich ganz viele taufen lassen an diesem Tag, spricht man auch vom Gründungstag der Kirche.
Das ist aber dann ein katholischer Feiertag, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn? Ihr seid ja Schwaben, ne?
Ja.
Ist das katholisch oder evangelisch?
Ich glaube eher evangelisch, aber ihr zwei, ich glaube,
das kommt ein bisschen auf die Region an, tatsächlich.
Ja. Das stimmt, ja.
Schwaben sind auch nicht gleich Schwaben, habe ich mal gelernt, ne?
Richtig. Ja. Ich glaube, bei uns ist es 2-2.
Ja.
Aber ich glaube, dass. Ich weiß nur, dass ich habe ein kleines Patenkind, das wohnt mit seiner Familie in Bayern, Richtung tschechische Grenze. Und da ist Pfingsten ein ganz, ganz, ganz großes Ding. Die haben auch so einen Hof mit vielen großen Pferden. Und da gibt es immer so einen traditionellen Pfingstritt. Und das ist ein Riesending. Und ist aber auch katholisch. Also ich glaube, da wird es mehr zelebriert als jetzt hier in unseren. In Stuttgart.
Ich finde ja übrigens ganz witzig, dass Petrus, also praktisch ja der Oberapostel himself, laut Bibel gleich mal das Gefühl hatte, dass er da was klarstellen muss. Er sagt nämlich, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte, diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint.
Sehr gut. Ja. Aber auch nur Männer damals, waren keine Frauen.
Ja, das ist ja sowieso klar, ne? Also okay, die Geschichte wurde früher ja nur von Männern und Mitmännern geschrieben. Übrigens, wenn sich jemand irgendwie beschweren möchte über diese Gotteslästerung hier, mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Die Rikas sind heute Morgen zu Gast im Grünstreifen. Lass uns nochmal kurz über Corona sprechen. Ihr sagtet ja gerade schon, ihr musstet da einige Festivaltermine und Konzerte auf jeden Fall absagen. Aber ihr wolltet was Positives draus machen. Habe ich das richtig draus gehört, dass ihr dann jetzt quasi wieder ins Studio gegangen seid und neue Songs schreibt?
Ja, genau, in unser Home-Studio aktuell. Aber wir sind wieder dabei, Songs zu schreiben und mal schauen, was dabei rumkommt. Aber wir sind natürlich auch froh, Musik zu machen. Also für einen Künstler gibt es eigentlich nichts Schöneres, als endlos Zeit zu haben, um kreativ zu werden, finde ich.
Und wie gut läuft das so? Ist da etwa sogar eine EP oder ein neues Album in Sicht?
Das weiß noch keiner so richtig von uns. Also es gibt auch noch gar nichts zum Spoilern. Also du kannst gerade noch keine Daten
rausholen oder sowas. Schade, ich wollte es euch schon aus den Rippen leiern.
Ja, ich hab das Interview von Giant Rooks ein bisschen reingehört und hab das gemerkt.
Ja, den wollte ich auch aus den Rippen leiern. Ja, die haben sich auch gar nicht in die Karten gucken lassen. Aber Wobei, da würde ich behaupten, da ist was im Mache.
Ja, voll. Ja. Absolut. Aber nee, wir sind einfach jetzt dabei, kreativ zu sein und ist gerade noch so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen auch an wie so ein Neustart gerade, weil irgendwie so alles auf Halt steht und dann können wir einfach mal machen, was wir wollen. Mhm. Ist schön.
Dazu war in den letzten Jahren relativ wenig Zeit, zumindest mal in so einem unbeschwerten Rahmen. Sonst gab es natürlich dann irgendwie Phasen, die man sich nimmt, ne, irgendwie zum Beispiel jetzt vor dem letzten Album, wo man dann aktiv gesagt hat, okay, jetzt haben wir mal irgendwie 2 Monate für Songwriting.
Aber dann muss man halt auch, ne, in diesen
genau, 2 Monaten. Genau, und jetzt haben wir auch die 2 Monate oder sogar noch ein bisschen mehr und können aber ganz unbeschwert kreativ sein, was glauben wir auf jeden Fall gesünder ist und da das genießen wir gerade sehr.
Was so Kreativität angeht, habt ihr euch irgendwelche neuen Corona-Hobbys zugelegt?
gute Frage.
Ich habe ja schon alles Mögliche gehört, ne? Jonglieren lernen. Ich habe mir, hab mir eine Ukulele gekauft und da angefangen rumzuzappeln. Ah. Was habe ich noch so gehört? Counter-Strike.
Das macht unser Techniker.
Ja, ja, also tatsächlich sind es eher so Outdoor-Angelegenheiten vielleicht. Ja. Also Chrissy und ich, wir fahren gerade viel Fahrrad. Der Sascha ist auf jeden Fall Profi jetzt bei eBay Kleinanzeigen, weil er sich ja die Wohnung renoviert hat. Ansonsten.
Was hast du da so geschossen, Sascha?
Ja, verschossen, oder? Hast du auch.
Beides, beides. Ich überlege gerade, ich habe ein Blumenetagere gekauft. Darauf bin ich, glaube ich, am stolzesten, wenn man das so sagt.
Ich muss mal kurz parallel googeln, was ein Etagere ist.
Also so ein. Eine mehrstöckige
kenn ich, alles klar.
Ablage. Ja. So
zum Aufstellen oder Aufhängen?
Century. Zum Aufstellen.
Ah, okay.
Und darauf habe ich jetzt meine Pflanzen angerichtet.
Und sieht gut aus?
Ein Traum.
Was denn für Pflanzen, Sascha?
Eine Geigenfeige, drei Kakteen.
Eine was?
Eine Geigenfeige.
Wow, okay. Krass.
Die schwingt sich so mit ganz großen Blättern nach sehr tiefgrün nach oben.
Sehr schön.
Das klingt fast wie ein Gedicht. Die Geigenfeige.
Das hört sich gut an.
Voll.
Ansonsten, glaube ich, genießt auch jeder, dass er einfach mal an seinem Instrument wieder viel Zeit verbringen kann und sich da irgendwie weiter ins Zeug legt, besser zu werden, größer, schneller, weiter.
Wir hatten kurz auch mal die Überlegung, eine Art Buchclub zu starten. Sam hat uns hier ein paar Bücher in den Proberaum gebracht, die zu lesen sind.
Sam, was hast du da so mitgebracht?
Ich gucke jetzt gerade nach hinten, es war ein Buch von David Burns von Talking Heads, dieses Bicycle Diaries, da erzählt er von den Städten, wo er war und Fahrrad fährt. Dann, ich glaube, ein Buch von Ronald Dahl, das sind aber eher so Kurzgeschichten. Und dann habe ich Ferdi noch ein Buch gegeben, Slam heißt das habe ich als Jugendlicher mal gelesen.
Ah, das ist Nick Hornby, ne?
Ja, genau, Nick Hornby Buch. Und Sascha habe ich noch eins von George Martin, dem Beatles-Produzenten. Da geht es um Sound und Raum. Aber ich glaube, die Jungs haben die Bücher nicht gelesen.
Aber das heißt, du hast sozusagen jedem auch noch handpicked eins ausgesucht, das auch zum Charakter passt quasi.
Ja, ich habe die Bibel bekommen, dass ich über Pfingsten nach was lesen.
Boah, ich finde, das ist ja krass liebevoller Umgang, den ihr da als Band so miteinander habt, wenn da die Bücher handverlesen ausgewählt werden.
Ja, da gibt sich Sam schon Mühe auf jeden Fall. Das muss nicht man ihm schon lassen.
Stark. Die Rika ist zu Gast heute hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Harter Themenbruch kommt jetzt. Ich habe seit dem Herbst etwas, was ich eigentlich nie haben wollte, aber ich musste irgendwann einsehen, dass es enorm praktisch ist, nämlich...
Tinder?
Nee, da hat es mich noch nicht hin verschlagen. Nee, eine Bauch- und Brusttasche.
Oh, okay.
Ein für euch ganz besonderer Gegenstand, kann das sein?
Ach, ich wüsste jetzt nicht.
Tatsächlich haben wir den Song geschrieben, weil wir die auch nie tragen. So, das war eher eine Beobachtung.
Ja, richtig.
Also es gibt keinen von uns in der Band, also unsere Crew.
Also vielleicht müssen wir kurz sagen, dass ihr einen Song geschrieben habt, der Fanny Pack Party heißt. Und Fanny Packs sind ja nun mal diese Bauch- und Brustbeutel, ne?
Richtig.
Und ihr tragt die gar nicht, oder was?
Also selten. Also wir sind jetzt nicht die Jungs, die mal mit übers Festivalgelände laufen oder so. Aber es war tatsächlich auch mehr so eine Beobachtung, dass wir, als dieser Trend vor allem aufkam, es ist ja schon ein bisschen länger her, aber war es einfach so Fanny Pack und ein liebtes Wort dann bei uns hängen.
Ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, ihr seid ja durchaus stylebewusst, ne?
Wir versuchen es.
Mhm. Ja. Dankeschön.
Ich habe ja erstmal nur gesagt, dass ihr stylebewusst seid.
Ach so, das ist gut.
Das gut macht.
Könnt ihr mir deshalb mal erklären, warum dieses Fanny Pack so polarisiert? Also mir sind seit dem Erwerb dieses kleinen Brustbeutels in meinem Leben sind mir noch nie so viel Hass und gleichzeitig so viel Bewunderung entgegengeschlagen wie durch diesen Gegenstand. Warum, was hat es mit diesem verdammten Fanny Pack auf sich?
Ich glaube, es sind so ein bisschen auch die Mythen vielleicht, die damit verknüpft sind und wovon ja auch unser Song Fanny Pack Party handelt. Und dass das auch vielleicht so ein bisschen von einem bestimmten Klientel getragen wird, vorzugsweise.
Was ist das Klientel?
Das finde ich jetzt auch spannend,
ja.
These.
Die Weil ja. Mir fallen nämlich mindestens zwei Klientels ein, aber fang du mal an.
Also ich kann ja mal die aufzeigen, die wir in dem Song behandeln. Ja. Da geht es darum, dass man das natürlich sehr gut und gerne bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sieht, die damit allerlei Stoffe, die man nur noch nach 10 hinterm Wasserturm kaufen kann, austeilen. Und genau, davon handelt so ein bisschen der Song, dass eben alle The Man with the Fanny Pack eben jagen, sei es die Polizei oder eben auch seine Anhängerschaft, die ihm etwas abkaufen möchte. Genau, das ist zumindest mal so die eine Klientel, die das vielleicht bedient. Die andere, die du meintest, wen sprichst du damit an?
Das sagte ja auch gerade einer von euch, die auf dem Festival damit rumlatschen. Das ist dann eher so das Hipster-Fanny-Pack.
Ja.
Genau.
Ja. Mhm.
Also,
ja. Mir fällt sogar noch eine dritte Gruppe ein.
Oh, jetzt aber.
Junge Väter mit Kinderwagen. Die haben auch immer
Ja, das stimmt. Oder dann da wirklich so die ganz alte Generation, die es dann auch wirklich als Bauchtasche noch trägt.
Ja, genau. Da ist dann zum Beispiel, Beispiel das Bahnticket drin. Und
richtig.
Vielleicht das ist mal so.
Es muss
die
halt praktisch sein.
Die sind die kredibilste Gruppe, würde ich sagen. Aber man muss ja auch genau dazu erwähnen, dass Dad-Style und Mom-Style ja gerade auch super trendy ist und deswegen die jungen, hippen Leute nicht nur Bauchtaschen von ihren Eltern sich abgeschaut haben, sondern auch eben die Jeans und die Funktionsweste und die
Socken in Sandalen
und ekligen breiten Sportschuhe. Und das würde ich, glaube ich, als Antwort auf deine Frage, warum die dann so trendy sind, nehmen. Also Dad-Style ist einfach gerade in und bisschen Anti-Fashion ist auch in, deshalb gehasst und geliebt zugleich, weil große Trends bringen immer beides mit.
Ich habe übrigens zeitgleich zu dem Fanny Pack eine Cord-Cappy noch besorgt. Da dachte ich auch, wow.
Große Fans. Sam hat auch eine Cordhose an. Ferdi hat auch eine Cordhose an. Ich habe im Rucksack auch noch eine Cordhose.
Sascha, eine Cord-Unterhose.
Sascha hat die Cord-Unterhose. Nee, sehr cool. Cord, generell sehr, sehr schön. Ja. Der Song Corduroy Dreams ist jetzt leider nicht in der Playlist, aber von Rex Orange County trotzdem ein großer Tipp von uns.
Rex Orange County, den hört er ja aber oft genug hier sowieso bei Deutschlandfunk Nova, den haben wir ja ständig am Start. Brustbeutelträger und Cord-Fans, für alle was dabei heute Morgen. Markus Dichmann dran für euch hier im Grünstreifen und die Rikas sind bei mir im Start hier heute bei uns in Deutschlandfunk Nova. Grüßt euch, Jungs.
Hallo.
Alle vier am Start. Sollen wir nochmal durchklingeln, damit auch nochmal alle Namen parat sind?
Sehr gerne.
Chris, das bist du, ne?
Das bin ich.
Ferdi?
Jawohl.
Sascha.
Hier.
Das war der mit der, wie hieß die Feige?
Geigenfeige.
Und Sam, der die perfekten Bücher für die ganze Band aussucht.
Richtig. Hallo.
Was ich bei euch als Band ja irgendwie ganz geil und auch ganz durchaus besonders finde, kann man vielleicht auch schon mal so sagen, ist so die Design-Komponente, nenne ich es jetzt mal. Erzählt doch zum Beispiel mal, wie das Cover zu eurer ersten EP entstanden ist.
Hui, da muss ich geschwind überlegen. Es ging, glaube ich, damit los, dass Sam mir mal ein Bild ganz kontextlos geschickt hatte von so einem Top-Shot von einem Boxring von Muhammad Ali gegen
George Foreman.
Genau.
Foreman liegt ausgenockt auf dem Boden, glaube ich, auf dem Ringboden.
Richtig,
Ali steht so triumphierend über ihm, drumherum das völlig durchgedrehte Publikum, ne?
Genau, grandioses Foto. Ursprünglich war auch irgendwie die Idee, mit diesem Originalfoto was zu machen. Da haben wir dann aber die Lizenzen angefragt. Das war natürlich furchtbar teuer. Und dann sind wir kurzerhand auf die Idee gekommen, diesen Shot doch irgendwie einfach nachzubauen und so ein bisschen auf die Schippe auch zu nehmen, uns vier da in so einen Boxring zu legen, der aber mit Wasser gefüllt ist. Und uns schauen ganz, ganz viele Leute zu, wie wir eben quasi auf dieser Bühne sind, aber so richtig wissen, was wir da tun, tun wir nicht. Und wir haben aber Spaß und irgendwie funktioniert es dann trotzdem. Das war so der Gedanke hinter diesem ersten Tonträger.
Dann euer Album vom letzten Jahr, Showtime. Da gibt es, wenn man sich die Platte kauft, also Vinyl, das Ganze auch so richtig mit fettem Pop-Up-Cover und so weiter und so fort. Ne?
Ja, richtig, da haben wir uns ein bisschen mehr ausgetobt. Es war auch ein sehr, sehr großer Aufwand, aber ich glaube, für Vinyl-Fans und Liebhaber ganz nett, weil es das, glaube ich, auch nicht so oft gibt.
Wo kommt denn das so her, so dieser Wunsch, sage ich mal, die Musik eben auch bis zum Design am Ende zu begleiten?
Ich glaube, das ist bei uns generell so ein Ding, dass wir uns nicht immer nur als, sage ich mal, Musiker sehen, sondern dass wir auch Spaß haben, um die sich einfach allgemein sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Und Tyler, the Creator, wurde zum Beispiel mal gefragt, ob er Rapper ist. Und er sieht sich nie als Rapper, sondern als Künstler. Mhm. Und das kann man bei uns auch so ein bisschen sagen, dass wir machen die Videos oft auch in Eigenregie oder eben die Designs macht immer der Chrissy. Deswegen ist es uns auch wichtig, das ganze Produkt irgendwie von vorne bis hinten mitzugestalten und nicht nur die Songs zu schreiben.
Wo du die Videos ansprichst, euer Video zu Crazy, das ist ja, glaube ich, so mit das Neueste, was ihr veröffentlicht habt. Das hat bei mir so ein bisschen La La Land-Assoziationen hervorgerufen.
Habe ich tatsächlich noch nicht dran gedacht, nee. Aber wenn du das jetzt so sagst, stimmt vom Bild her und sowas, passt eigentlich.
Ja, so ein bisschen West Coast und so ein bisschen dieses irgendwie bläuliche Sonnenuntergangsding und so ein bisschen Wind in den Haaren und so.
Voll.
Spielt auf jeden Fall mit Klischees, das stimmt. Das, war,
das ganz, kann man ganz, nicht anders sagen,
ganz, dass das ein Klischee ist. Ganz bewusst. Und das Adobe Stock Logo ist Absicht, wie glaube ich, ein Kommentar auf YouTube gegenteilig behauptete.
Das muss man vielleicht kurz erklären. An einer Stelle im Video fliegt im Hintergrund so ein Wüstenlandschaft, glaube ich, durch die Gegend. Ne? Und genau, da steht halt noch so Adobe Stock Foto drauf. Also so nach dem Motto, Rechte quasi nicht geklärt. Absicht, selbstverständlich. Richtig. Aber ich meine, das ist ja völlig klar, dass das Absicht ist.
Ja, es gibt Leute, die teilweise, glaube ich, so Dinge tatsächlich nicht so wirklich verstehen. Oder wir machen ja öfter mal so ein paar Dinge, die für uns eigentlich eindeutig lustig und nicht ernst gemeint sind. Und dann manchmal sind wir so ein bisschen nicht schockiert, aber verwundert, wie viele Leute das dann doch als ernst gemeint aufzufassen scheinen. Und ob wir da vielleicht irgendwas zu gut oder nicht gut genug machen. Dass,
ja, wir haben, zum, ja, wir haben letztens, als wir eben in New York waren, haben wir so ein Video gemacht von einem Cover von Hey Daddy Dinah, weil der Song eben in der Stadt spielt. Und wir haben das dann mit so einem leicht russischen oder englisch-russischen Akzent gesungen. So ein bisschen so Saturday Night Live Sketch-mäßig.
Und wir hatten alle so Lederjacken an und es war völlig überzogen.
Und das Witzige war, dass wir in der Airbnb, in der wir untergekommen sind, halt so ganz klischee-mäßig so ein riesen New York Skyline-Poster war. Und wir haben uns da vorgestellt und dann so ein Zoom-Out gemacht. So als würden wir vor der Skyline singen. Also, ja.
Und dann kamen halt Kommentare wie, ah, mega schön. Also auf der einen Seite natürlich schön, wenn es den Leuten gefällt, aber das war ja jetzt überhaupt nicht ernst gemeint, so machen wir irgendwas falsch. Wir hinterfragen manchmal unseren Humor und ob der ankommt, aber ich glaube, die Leute, die es dann verstehen, freuen sich vielleicht umso mehr.
Ja, aber so ist das halt bei Trash, ne? Also wenn man versucht, so trashige Assoziationen zu kreieren, manche finden Trash wirklich schön, manche finden ironisch gebrochen schön.
Tja, richtig.
Das ist halt die Sache, ne?
Da sind die Grenzen in dieser Zeit fließend.
Richtig. Insgesamt finde ich ja aber, wenn ihr das so beschreibt, das trifft das eigentlich auch auf eure Musik zu. Alles wirkt immer so ein bisschen ausgeschnitten, collagig, neu zusammengewürfelt. Postmodern, sagt man sogar.
Ja, das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Wir arbeiten so auch gerne. Wir hören verschiedenste Musik zusammen oder auch individuell. Genau, um da jetzt mal kurz bei der Musik zu bleiben. Und wenn dann Songideen entstehen, dann bedienen die auch erstmal die verschiedensten Genres. Und wir schränken uns da eigentlich nie ein, sondern schauen dann erst im fortlaufenden Prozess, was passt denn zusammen, was passt denn zu Rikas, was muss vielleicht ein bisschen entschärft werden. Aber genau, da arbeiten wir sehr collagenartig auf jeden Fall.
Chris, Ferdi, Sascha und Sam, alle vier Rikas heute bei uns hier in Deutschlandfunk Nova. Wir haben ja vorhin schon mal über euer Stylebewusstsein gesprochen. Ne? So Schnurrbärte, viel zu große Jacken, hochgeknöpfte Hemde, hochgekrempelte Jeans, das gehört bei den Rikas schon auch dazu, ne?
Also ich glaube, unterschiedlich intensiv. Also ich glaube, wir bewegen uns zwischen Slacker-Style und sehr schicken französischem Vogue-Stil haben wir alles dabei. Ja. Aber ich glaube, das Gesamtkonzept ist dann ganz stimmig irgendwie letztendlich.
Aber wenn ich vorhin schon so gehört habe, wie ihr über Mode und Klamotten und so gesprochen habt, das ist schon irgendwie Thema für euch einfach. Ne? Habt ihr auch Spaß dran?
Ja, voll. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit so einer Verkleidungskiste als Kind. Ich glaube, es macht jedem irgendwie Spaß, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Und auch ein Schauspieler, bevor er auf die Bühne geht, verkleidet der sich ja und schlüpft in irgendeine Rolle. Jetzt nicht, dass wir als Band, bevor wir auftreten würden, in irgendeine künstliche Rolle schlüpfen würden, aber es macht einfach Spaß, die Möglichkeit zu haben, sich da ein bisschen auszuprobieren. Und auf der Bühne, ich meine, das ist natürlich eine Plattform, um auch ein bisschen extravaganter sein zu können und wo einem die Leute das auch abkaufen. Ich glaube, wir würden jetzt nicht mit allen Klamotten, die wir zu Fotoshootings anhaben, unbedingt durch die Stadt laufen. Aber in solchen Kontexten kann das einfach super viel Spaß machen. Und ich glaube, das können sich auch Leute vielleicht ein bisschen mehr mal trauen, die nicht in der Band spielen, einfach mal sich modetechnisch ein bisschen auszuprobieren. Give yourself a try, das ist eigentlich ein schönes Motto.
Weil wir heute ja schon ein paar Mal über euren New York-Trip gesprochen haben, sucht ihr euch quasi so Reiseziele auch aus, weil ihr wisst, na klar, da geht auf jeden Fall was mit Mode, weil ihr da Bock habt, euch inspirieren zu lassen, oder eher Zufall jetzt gewesen in dem Fall?
Wir waren leider eine Woche nach Fashion Week erst da.
Aber da, aber wenn ihr da gewesen wärt, während der Fashion Week, wärt ihr auch hingegangen?
Na klar.
Ja? Ich glaube, Sascha hat es auf jeden Fall versucht, aber eher dann so in so einem nervigen Stil, dass er dann so getan hätte, als ob er dazugehört. Aber ich glaube, manchmal würden wir da schon auch mal drüber laufen. Aber es war tatsächlich unser erster Urlaub seit 3 Jahren. Deswegen, wir haben uns davor nie wirklich ausgesucht, wo wir hin wollten.
Da kann man noch kurz dazu sagen, Sascha hat uns auch in New York in 2 oder 3 sündhaft teure Secondhand-Läden geführt.
Man denkt sündhaft ja eigentlich immer, teure Secondhand-Läden.
Ja, genau, eigentlich passt er erstmal nicht zusammen. Ja. Secondhand ist ja so ein T-Shirt für 3 Euro dann irgendwie, das so ein bisschen zu groß ist. Und dort gab es dann halt auch das T-Shirt, das so ein bisschen zu groß ist, aber halt von Gucci für 1500 Euro mit Türsteher und irgendwie, das war, man kam sich ein bisschen vor wie so ein Fremdkörper, aber es war interessant, das mal zu sehen, weil das gibt es jetzt so in Stuttgart auch nicht.
Es war wie wenn man so durch ein Porsche-Haus läuft.
Genau, Porsche-Verkaufsraum. Man fährt täglich dann vorbei, aber man kann sich es dann jetzt doch noch nicht leisten.
Aber um euch da jetzt auch mal ein bisschen auf die Füße zu treten, ne? Ich finde zum Beispiel, euer Instagram-Account sieht aus wie eine Werbung für Instagram. Also gibt es da auch mal so einen Moment, wo man zurücktritt und sagt, hey, das ist jetzt eigentlich ein bisschen drüber?
Meinst du jetzt bezogen auf die Klamotten?
Auf die ganze Darstellung, ne? Also so vom Sepia-Einfall und dem schönen Sonnenlicht und eben dieser, sagen wir, Inszenierung des Ganzen.
Ja, ich meine, wir haben halt einfach ein geiles Leben. Das ist halt eingefangen. Nee, ist ja lustig, dass du das ansprichst. Wir haben uns jetzt tatsächlich über Instagram konkret in letzter Zeit ganz, ganz wenig Gedanken gemacht. Es ist vielleicht tatsächlich einfach irgendwie so, wie es aus uns entspringt.
Aber wisst ihr, was ich meine, dass das aussieht wie eine Instagram-Werbung? Damit meine ich, dass diese sozialen Medien so ja auch so eine eigene Bildsprache entwickeln, ja, die man ja, ja auch voll immer so ein bisschen mitbefeuert, wenn man mitspielt sozusagen.
Ja. Ach ja, ich glaube, wir versuchen das aber ganz, ganz gesund zu mischen mit auch mal wieder so ein bisschen spontanerem oder trashigerem Content. Man hat halt einfach als Band auch viel schönes Bild- und Videomaterial, das man dann natürlich auch gerne zeigt und streut. Und trotzdem gibt es mal wieder irgendwie das peinliche Proberaum-Video oder irgendwie, weiß ich nicht.
Aber es ist lustig, dass du es ansprichst, weil die meisten Bilder, die wir auf Instagram haben, sind von unserem Mischer und so quasi, also unser Tonmischer, der live dabei ist. Aha. Und wir haben schon oft über seinen Filter geredet, dass er uns noch manchmal zu glatt ist vom Stil. Da wird sich so ein bisschen gestritten. Vielleicht ist es wieder ein Argument dafür, dass er wieder ein bisschen rougher fotografieren muss.
Aber auch stimmt, interessant, weil er liefert einen Blick von außen auf euch sozusagen, ne?
Ja, voll. Richtig. Ja, er macht es super auf jeden Fall. Also er hat sich mal vor ein paar Jahren eine Kamera geholt und jetzt ist er quasi fast schon Tourfotograf in einem mit Tonmann. Ist cool.
Da wollte gerade noch einer von euch irgendwas sagen?
Ach, ich wollte nur sagen, dass wir ihn liebevoll den Glattmacher nennen. Wir sehen uns ja eigentlich selbst als roughe Typen, aber...
Die glattgemachten roughen Typen von den Rikers hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Bild und Ton.
Wird es denn von euch eigentlich jemals irgendwie ein schwermütiges Quarterlife-Crisis-Album geben?
Vielleicht sind wir gerade dabei.
Ah ja. Ja gut, ich meine, die Songs, ihr habt ja gesagt, ne, dass ihr jetzt wegen Corona auch wieder ins Studio so ein bisschen gegangen seid. Die Songs, die jetzt entstehen, könnten vielleicht ein bisschen anders klingen, als sie die früher entstanden sind.
Richtig. Ich meine, wir, wie Chrissy vorhin angesprochen hat, befinden wir uns in einer Krise, wie wir sie als junge Generation so auf jeden Fall nicht erlebt haben bisher. Und ich glaube, das wird einiges mit uns machen, langfristig. Und wir müssen da einiges stemmen und verarbeiten. Und deshalb kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da auch etwas schwerwiegendere Töne von uns geben wird. Aber wie wir auch vorhin gesagt haben, sind wir eine Art Selbsthilfegruppe, in der wir Negativität verarbeiten gemeinsam und das Ganze in positive Gefühle und positive Songs umwandeln. Deshalb, ich glaube, wir bleiben uns treu und bleiben uptempo und happy, shiny happy people mäßig. Mit vielleicht etwas dunkleren Tönen zwischen.
Unter der Oberfläche brodelt's quasi.
Ja.
Könnte dabei auch ein, sagen wir mal, politisches Pop-Manifest rauskommen oder ist euch das nicht so recht?
Ich sag's mal so, sag niemals nie. Aber was wir auf jeden Fall mögen, sind irgendwie Dinge anders zu machen. Ich glaube auch zu jedem, also jetzt zur EP, die klingt auch schon, also meiner Meinung nach, der Außenblick ist ja immer ein bisschen anders, klingt sehr anders wie jetzt das Album. Schwierig, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt schon reif genug sind, da jetzt die politischen... Ich finde es irgendwie schwierig, irgendwie jetzt quasi nur einen Song zu machen oder nur ein Album zu machen, was jetzt, sag ich mal, sich mit den Themen, es kommt drauf an, vielleicht in einer anderen Form, also vielleicht machen wir irgendwie ein rebellisches Punk-Album, weil irgendwie sowas sich befreiend anfühlt. Ich finde es irgendwie schwierig, so Themen so zu verpacken, dass es mir dann auch Spaß macht, das wirklich anzuhören.
Euer rebellisches Punk-Album würde ich mir aber auf jeden Fall gern anhören.
Ich glaube tatsächlich auch, dass also rockigere Musik, es wird sein Comeback bald haben. Ich finde, die Musiklandschaft ist gerade sehr seicht. Aber da ist ein anderes Thema.
Nee, erzähl mal, die Musiklandschaft ist ein bisschen seicht, findest du gerade?
Ja, nicht seicht. Also ich finde, da ist sehr gute Musik dabei, aber ich finde, ganz viele Künstler ziehen gerade sehr viel Inspiration aus Jazz oder so. Als ich irgendwie aufgewachsen bin, da gab es irgendwie Strokes oder irgendwie Blink-182, was sehr simpel war von der Art, wie sie irgendwie Songs geschrieben haben. Und jetzt ist es halt irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, irgendwie jeder Künstler beschäftigt sich irgendwie mit den Akkord-Auseinandersetzungen, wie wir halt auch machen, von Stevie Wonder oder irgendwie Michael Jackson. Oder es wird dann sehr, sehr musikalisch, was auch schön ist, aber ich glaube, es wird irgendwie wieder simpler werden, habe ich das Gefühl.
Und dabei dann eben auch ein bisschen, also weniger Wert auf die Musik und mehr Wert gelegt auf die Aussage.
Richtig, vielleicht, ja. So ein bisschen, die Leute wollen wieder raus, das merkt man ja jetzt schon.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da am Ende bei rauskommt, jetzt bei euren sozusagen Corona-Sessions, ob das dann am Ende vielleicht das rebellische Punk-Album wird. Wir werden sehen, die Rikas sind auf jeden Fall am Start heute hier an Pfingstmontag in Deutschlandfunk Nova. Eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, was heute eben so geht, ist auch ein Thema, das wir jetzt hier mit einigen Bands besprochen haben. Wir sagten ja vorhin schon mal, die Giant Rooks waren neulich da. Gut, die sind inzwischen nach Berlin gezogen, kommen aber aus Hamm. Neulich haben wir mit den Leoniden gesprochen aus Kiel, die auch immer noch da sind und da ihre Musik machen. Das wird alles ein bisschen dezentraler so mit dem Musikgeschäft, ne?
Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass die Kommunikation inzwischen einfach so vereinfacht, auch über größere Distanzen möglich ist. Ich meine, die großen Partner der Musikindustrie sitzen natürlich nach wie vor irgendwie in Berlin und vielleicht Hamburg, Köln auch ein paar. Aber da ist jetzt für uns erstmal nicht die dringende Notwendigkeit, örtlich dorthin zu ziehen. Wir haben uns da in Stuttgart jetzt individuell für uns eine schöne Infrastruktur aufgebaut, mit der wir musikalisch sozusagen arbeiten können. Darüber hinaus, die Kommunikation findet ja heute irgendwie über alle möglichen Kanäle wunderbar statt. Und dass das geht, auch online, hat uns ja jetzt Corona auch wieder sehr gut gezeigt.
Haben denn aber irgendwie Berlin oder denken wir mal noch größer, London oder LA, New York wart ihr ja, haben die trotzdem immer noch ihren Reiz für einen Musiker?
Bestimmt. Ich würde mal sagen, also jetzt in New York waren wir natürlich nur verhältnismäßig kurz. Da können wir wahrscheinlich zu den deutschen Musikhauptstädten ein bisschen mehr sagen. In Berlin zum Beispiel gerade ist gerade die Live-Musikszene natürlich viel, viel größer als jetzt zum Beispiel in Stuttgart. Mhm. Also wenn so kleine bis mittelgroße Bands nach Stuttgart kommen, muss man schon sehr, sehr Glück haben. Einfach weil auch hier die Clubs und Live-Möglichkeiten für Auftritte kaum bis nicht gegeben sind. Wir haben das ja gemerkt als junge Band, da sind Auftrittsmöglichkeiten auf jeden Fall rarer in den Größenverhältnissen, weiß ich nicht, 100 bis 300 Leute vielleicht, als jetzt in Berlin oder Hamburg. Und ich glaube auch, die Mentalität der Leute ist hier so ein bisschen, weiß nicht, nicht eingerostet, aber einfach vielleicht nicht so vorhanden dahingehend. Wir haben Leute getroffen aus Hamburg, die zum Beispiel einfach gesagt haben, ja, sie gehen am Wochenende, so wie andere ins Kino gehen, einfach halt mal gern auf Konzerte von Bands, die sie nicht kennen, was ich eine super Sache finde, wo aber jetzt, glaube ich, in Stuttgart die Leute auch nicht so auf die Idee kommen würden.
Außerdem sind wir auch sehr dann doch vergangenheitsverliebt und gerade diese großen Städte wie New York und LA haben halt diese Historie, die wir hier nicht haben. Da läuft man dann durch die Straße, in der dann Bob Dylan den und den Song geschrieben hat, über den Bob Dylan den und den Song geschrieben hat, oder gehen in den Club, in dem die und die Band gespielt hat. Das ist natürlich als Band vor allem oder als junger Musiker super beflügelnd und inspirierend.
Bei uns geht man halt in das Jugendhaus, wo Smudo und Thomas D. mal zusammen ihren ersten...
Ja, aber für deutsche Verhältnisse ja, ist das voll. Ja schon richtig Rock'n'Roll.
Ja, das stimmt. Und Bolognese zusammen gegessen haben.
Und wie ist das so mit dem Produzieren? Also ich meine, so im Hip-Hop ist das ja zum Beispiel extrem, ne, dass es immer noch so diese großen Produzenten gibt und es total geil wäre, mal einmal ein Album mit denen aufzunehmen. Ist das für euch auch interessant? Gibt es irgendwie so in den großen Städten die oder den Produzenten, Produzentin, mit der man unbedingt mal zusammenarbeiten will?
Boah, das ist immer so eine Frage. Man hat so viele Namen im Kopf und dann weiß man gar nicht, was man sagen will, wenn sowas gestellt wird. Wenn ich jetzt nur kurz zurückdenke, also zum Beispiel so jemand wie Earl and Oil wäre bestimmt mal interessant für uns, irgendwie mit dem Whitest Boy Alive
Typ. In seinem Haus
in Sizilien.
In Sizilien ein bisschen Rosé-Wein trinken.
Boah, da würde ich auch mitkommen.
Mit drei
Akustik. Ich spiele dann die Rasse oder so.
Sehr gut.
Nee, also wir sind erstmal happy, so mit uns, also unter uns zu arbeiten und ich glaube, ist es auch oft, haben so große Produzenten zu viele Lorbeeren. Also ich glaube, die Arbeit ist nicht immer gleich besser, wenn man jetzt auf einmal mit Rick Rubin im Raum sitzt. So, das kann auch, sag ich mal, irgendwie, es kann auch zu Blockaden führen oder sowas. Oder man fühlt sich vielleicht zu sehr unter Druck gesetzt. Ich glaube, wir sind da generell offen, mit jedem mal zu arbeiten. Aber es ist schwierig, da jetzt irgendeinen Namen hervorzuheben. Oder? Ich weiß nicht.
Finde ich gut. Macht erstmal euer eigenes Ding.
Sehr gut.
Die Rika ist heute zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova. Du sagtest ja, oder ihr sagtet ja vorhin auch schon, dass es ohnehin so ein bisschen euer Bandmotto ist, aus dem Negativen auch was Positives zu zaubern. Was habt ihr denn dann so für vielleicht Pläne oder sogar Wünsche oder, wenn wir jetzt, wie gesagt, pathetisch sein wollen, sogar Visionen, wie es nach Corona so weitergehen könnte? Für euch persönlich vielleicht erstmal.
Ich glaube, unsere große Hoffnung ist, dass nachdem die ganzen Clubs wieder aufmachen und die ganzen Leute wieder auf Festivals gehen dürfen, das Jahr 2021 dann ja hoffentlich, was die Live-Musik angeht, von seitens der Bands und auch der Besucher umso euphorischer und freudiger herbeigesehnt wird.
Das werden dann geile Partys nächstes Jahr auf den Festivals, ne?
We hope so.
Schon traurig, dass das diesen Sommer alles flach fällt, ne? Ich glaube, ihr wärt ja zum Beispiel auch auf dem Apple Tree Garden gewesen, was wir ja präsentieren mit Deutschlandfunk Nova. Das zum Beispiel fehlt mir auch einfach diesen Sommer.
Dem weinen wir auch sehr nach. Aber genau, da sind wir guter Dinge, dass das im nächsten Jahr dann dafür klappt.
Und umso besser wird.
Richtig, denn ich glaube, nach all diesen zigtausend Livestreams hat man einfach wieder Lust auf wirklich anfassen und anschauen. Also die analoge Welt wird, glaube ich, nächstes Jahr stärker denn je.
Nehmt ihr euch dann auch Zeit, die Bücher zu lesen, die Sam für euch ausgesucht hat?
Das ist eine gute Frage.
Zumindest mal das Kapitel über Pfingsten.
Ja. Das ist auch ein ziemlich dickes Buch, ne, in dem das mit Pfingsten drinsteht. Da müssen wir echt viel Zeit für haben. Sascha, Chris, Ferdi und Sam, zusammen die Rikas, waren heute Morgen hier an Pfingstmontag bei uns zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Ich danke euch vielmals fürs Gespräch.
Danke dir.
Danke dir.
Vielen Dank.
Kommt noch gut durch diesen schönen Feiertag, kommt dann auch gut in die Woche. Lasst es langsam angehen. Ne, entschleunigt hatten wir ja vorher mal gesagt.
Richtig.
Danke euch und viel Spaß.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.